slušajući ovo jutros, ja mislim da bi se cijelu naciju doveli do rubu suicida. Ma ne, vi ste komunisti, vaši su mozgovi uništeni od toga.
Svom Bala Bala Balkan. Palava un polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Mit Krsto Lazarević und Daniel Majić.
Du bist Serbe. Du bist Serbe, Lazarević. Ich hab's schon immer gewusst.
Das ist gerade dein Twitter-Tourette, das du auch hast, dass du einfach bei jedem drunter kommentierst.
Lenk nicht vom Thema ab. Du bist Serbe. Du bist ein pro-serbisches Element, das nichts weiter im Sinn hat, als Kroatien schlecht zu machen und kroatische Patrioten zu verunglimpfen. Und wer bezahlt dich dafür?
Die Juden.
Wer sonst? Soros natürlich.
Ja.
Hallo, willkommen zurück zum Ballaballa-Balkan und wir steigen mitten ins Thema ein sozusagen, denn... Mein Gott, ist der letzte Monat abgefahren gewesen. Wie geht's dir, Christo?
Ganz gut. Also ich habe viele Liebesbriefe bekommen, die irgendwie dann auch dafür gesorgt haben, dass ich irgendwann nicht mehr in mein Facebook-Postfach geschaut habe. Gestern habe ich es wieder getan. Es waren auch ein paar normale Anfragen darunter. Die sind aber irgendwie untergegangen in dem ganzen Shit, den wir sonst so bekommen haben.
Ich muss sagen, es lohnt sich, dass ich Kroatien bis ins Finale der WM geschafft habe. Nicht nur, weil unsere letzte Extra-Folge... die bislang am besten laufendste gewesen ist, also keine Folge bislang, inklusive unserer allerersten Folge, die bislang die meistgehörte war, einfach weil sie schon so lange online ist, ist so oft gehört worden wie unsere Fußballausgabe. Allerdings hatte das auch einige Nachteile, dass wir uns gewagt haben, es uns über die kroatische Nationalmannschaft zu äußern. Und dabei wussten wir das Beste damals noch nicht, denn da waren sie noch nicht zurück im eigenen Land.
Und noch nicht im Finale. Ja, es gab viel Aufmerksamkeit. Ich habe sogar, believe it or not, ich habe einen Sportaufmacher für die Welt am Sonntag geschrieben. Hätte auch nicht gedacht, dass es mal passiert. Ein Modric-Porträt. Aber ja, da sind Leute sauer auf uns gewesen, tatsächlich.
Verstehe ich gar nicht.
Weiß ich auch nicht mehr, was das soll.
Bloß, weil ich gesagt habe, dass ich es nicht so cool finde, dass die kroatische Nationalmannschaft bei dem Empfang in Zagreb mit einem Faschorocker auftritt.
Ah, der schon wieder, ja. Reden wir nicht viel zu viel über den?
Also ich habe ihn nicht auf die Bühne geholt bei der irgendwie größten Feier der Geschichte dieses Landes nach der Unabhängigkeit.
Ey, das Krasse daran ist ja, das war überhaupt gar nicht geplant, dass er da auftritt. Die Spieler haben sich das gewünscht, deswegen ist er da mitgegangen. Und das Lied, das er da gesungen hat, war ja dann doch recht harmlos. Aber er hat ja dann vor 2 Wochen bei den Oluja-Feiern in Kroatien wieder mit Sadom Spremni angefangen.
Also die Oluja-Feiern, das sind die Feiern anlässlich des Sieges über die serbischen Rebellen in der Autonomen Republik Krajina,
ja.
Die Vertreibung von ungefähr 200.000 Serben zufolge hatte. Das hat Herr Thompson in Glina gefeiert, das ist sehr lustig.
Und inzwischen ist ja, also ich sehe, also manchmal macht er so ein Sadom Srečni, so eine kleine Abwandlung, für die Heimat glücklich, aber diesmal hat er wirklich den Klassiker wieder rausgehauen, also... Ja, weiß nicht, beginnt sein Konzert mit einem Faschistengruß. Was willst du da noch sagen? Was willst du da noch diskutieren? Es ist doch einfach, es ist durch. Und das schönste Zitat hat aber eine Kollegin gebracht, Daniela Pilic in der Süddeutschen Zeitung, fand ich. Die hat beschrieben, wie sehr sie sich mit der kroatischen Nationalmannschaft gefreut hat. Und dann tritt Thompson auf einmal auf und sie hat dann den Satz gedroppt. Es ist, als würde man sich verlieben und merkt auf einmal, dass der Typ ein Hakenkreuz-Tattoo hat.
Ich glaube, wir haben zu Thompson noch nicht genug gesagt. Denn ehrlich gesagt musste ich ungefähr ein Dutzend Diskussionen darüber führen, warum zum Teufel ich den einen Faschorocker nenne, warum ich ihn einen Faschisten nenne und nichts anderes ist dieser Mann. Passenderweise, bevor wir irgendwann mal eine Sondersendung zu dem machen, es gab in der Novosti, in der serbischen Novosti...
Du bist Serbe.
Du bist Serbe. Also in der Zeitung, die von der serbischen Vertretung im Kroatien rausgegeben wird, aber de facto eine linke Wochenzeitung ist, die haben nochmal nachgeschlagen, was Thompson so eigentlich alles gesagt hat in den letzten 15 Jahren. Und seine Fans verteidigen ja immer mit, ach ja, das war ja während des Krieges, was er gemacht hat, und er hat sich ja inzwischen davon distanziert, einen Scheißdreck hat er. Man kann das in der Novosti alles nachlesen. Wenn du das den Leuten dann empfiehlst, dann ist es natürlich, ist ein serbisches Blatt. Der Kollege Hrvoje Šimičević, der diesen Artikel geschrieben hat, hat nämlich etwas sehr, sehr Unfaires getan. Er ist tatsächlich ins serbisch-dominierte kroatische Staatsarchiv in Zagreb gegangen und hat einfach tatsächlich einen Ordner, den gibt's da, über Thompson rausgeholt. So etwas wird da angelegt. Mit Presseberichten hat das einfach wieder zusammengetragen, was eigentlich alle schon wissen. Es war insofern ganz lustig, als dass ich ihn angeschrieben hatte, weil ich einen bestimmten Artikel, in dem Thompson zugegeben hat, dass er Jasenovac und Gradisch Gastara, also dieses Loblied auf das KZ der Ustascha gesungen hat.
Das hat er ja nur gesungen, um sich gegen die kommunistische Regierung zu wehren in Kroatien. Das war doch das, was er dann gesagt hat.
Genau.
Also die sozialdemokratische Regierung, die er so genannt hat.
Genau, und diesen Artikel wollte ich gerne haben und deshalb habe ich den Kollegen Šimičević angeschrieben. Hallo, hier, Zusammenarbeit.
Ach, du bist dafür verantwortlich.
Nicht ganz. Ob es irgendwo ein elektronisches Archiv von der Zeitung gibt, vom Bachelor in the East. Und dann kam irgendwie nur ein Smiley zurück und meinte, du willst über Thompson schreiben, oder? Und dann war er gerade schon dabei, sich dieses Konvolut an Presseartikeln rauszuholen. Aber gut, vielleicht haben wir wirklich genug über Thompson gesagt. Oder willst du dazu noch was sagen?
Nö, also ich bin langsam bin ich durch damit. Wir hatten auf jeden Fall viel Post bekommen, weil Kroatien hat es ins Finale geschafft. Das war natürlich für mich ganz angenehm auch, weil mal ein bisschen mehr Interesse in meine Berichtsregion da war und ich sehr viele schöne Sachen zu Kroatien verkaufen konnte. Aber natürlich kam dann auch die Post und das ist wirklich beeindruckend. Also Serben und Bosniaken regen sich ja auch auf, aber diese kroatischen Rechten sind echt krass. Also sind gut organisiert und von denen kommt die meiste Hasspost. Und dann hat ja ein Kollege von der Deutschen Welle, Nemanja Rujević, das irgendwie bemerkt und uns interviewt und einen Beitrag für die Deutsche Welle gemacht.
Oh ja, das war gut.
Ja, da ging es ja darum, dass quasi, warum wir beleidigt werden, was wir so abbekommen, was passiert. Ja, es war eigentlich ganz lustig, weil zum Beispiel die deutschsprachigen Kollegen, die deutschstämmigen Kollegen, beziehungsweise schweizerstämmigen Kollegen, also Menschen, die dann halt Namen haben wie Norbert Mapes-Nidiek oder Andreas Ernst, meinten halt, naja, die kriegen nicht so viel Hass ab. Also hat wohl auch was mit unseren Jugonamen zu tun.
Wer hätte es gedacht? Gut, aber wo wir gerade beim Kollegen Nemanja Rujević sind.
Richtig geil.
Ja, nicht nur, dass er einen Artikel über die Hasspostings, die wir so kriegen, irgendwie geschrieben hat, sondern nur ein paar Tage später, ich glaube wirklich 2 Tage später, stand er selbst mitten in einem Shitstorm. Diesmal nicht von Serben, nicht von Kroaten, sondern von
Bosniaken.
Was hat er gemacht? Er hat tatsächlich für die Deutsche Welle über Erdogan geschrieben, über den großen Reis, den Klappermax vom Bosporus. Und der hatte ja gesagt, sinngemäß irgendwie angesichts der Währungskrise in der Türkei, die USA haben ihren Dollar, aber wir haben Allah, subhanahu wa ta'ala, auf unserer Seite. Ne? Er hat nur Allah gesagt.
Und das Volk, oder? Allah und das Volk.
Genau. Und das Volk, genau. Naja, auf jeden Fall hat dann der gute Kollege Nemanja hatte einen Artikel gemacht mit der Überschrift, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, irgendwie die Lira stürzt ab und nicht mal Allah hilft. Oh wei.
Ja.
Das hätte er mal lieber nicht gemacht.
Das ist wirklich, also für die Zuhörer, das klingt jetzt irgendwie, als würden wir über Riad reden, aber nein, es geht um Bosnien-Herzegowina und es geht darum, dass dieser Mann das Wort Allah in einer Überschrift benutzt hat. In einer Überschrift eines Artikels für die Deutsche Welle. Und dann sind Leute komplett ausgerastet. Und meinten, das ist Blasphemie und es würde religiöse Gefühle verletzen. Also ich wiederhole diese Überschrift, die Lehrer stürzt ab und auch Allah kann nicht mehr helfen. Das ist dann schon Blasphemie und Verletzung religiöser Gefühle. Was ist los mit den Leuten, Daniel? Warum sind die alle so weinerlich? Was ist mit denen?
Ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen, ich meine, entschuldige bitte, wer hat denn als erster von Allah gesprochen? Was ist denn eigentlich dann mit Erdogan? Also hat der nicht gerade eben gemeint, Allah hat
nein, auf seiner Seite nein, und wird da nein, Daniel, wir haben schon gelernt beim Erdogan-Besuch in Sarajevo, das ist Gottes Gesandter auf Erden. Der darf das natürlich, weil er ist ja Allahs Gesandter, dann darf er das sagen. Aber Nemanja Rujević ist Serbe. Er ist Serbe, verstehst du? Der darf das nicht.
Du bist auch Serbe und du könntest jetzt auch mal was über Vucic sagen. Schreib doch mal über Vucic.
Ja, stimmt. Also ja, das ist ja nicht so, dass ich den immer besonders nett porträtiere, aber naja, gut.
Ja, nein, komm, wir waren doch schon beim Thema Oluja. Also während Faschorocker Thompson in Glina, einer Stadt, in dem im Zweiten Weltkrieg ein Massaker an serbischen Zivilisten verübt wurde, den kroatischen Sieg zusammen mit dem Ustascha-Gruß feiert, konnte auch Aleksandar Vucic nicht die Fresse halten.
Der hat gesagt, Zitat, Hitler wollte eine Welt ohne Juden, Kroatien, ein Kroatien ohne Serben. In beiden Fällen wurde eine Endlösung verlangt. Zitat Aleksandar Vucic, da ging es um die Oluja-Feierlichkeiten, über die wir gerade gesprochen haben. Einfach mal so eiskalt Kroatien mit Nazi-Deutschland verglichen. Auch nicht übel, muss man auch erstmal bringen. Und dann aber auch nicht eingesehen, dass das vielleicht ein bisschen over the top war.
Also es wurde jetzt unter anderem in der Satire-Sendung Primetime etwas persifliert, die übrigens auch Hass- und Morddrohungen bekommen hat, weil sie sich gleichzeitig auch über die Oluja-Feierlichkeiten und über Thompson echauffiert haben. Aber die haben passenderweise dann irgendwie auch gesagt, so zu verstehen gegeben, wissen Sie, gibt da vielleicht ein paar kleine Unterschiede. Man weiß jetzt nicht, man wüsste jetzt nicht von den Juden Europas, dass sie einen eigenen Staat propagiert haben auf fremdem Territorium und diesen ethnisch gesäubert hätten, bevor es dann irgendwie zu einer Rückeroberung und Vertreibung kam. Also irgendwie so, es ist eine sehr selektive Geschichtswahrnehmung, die Alexander Vučić da zeigt. Zumal, wir erinnern uns daran, er damals die rechte Hand von Vojislav Šešelj war und in eben jener Stadt Glina, die wir gerade eben erwähnt haben, noch wenige Tage vor der Oluja eine sehr hetzerische Rede gehalten hat, in dem alle Kroaten als Ustascha bezeichnet wurden und er den Leuten da sozusagen gratuliert hat zu dem, was sie erreicht haben. Das hieß unter anderem damals die ethnische Säuberung von allen nicht-serbischen Einwohnern, die damals 4 Jahre sozusagen gegolten hat. Also der Mann, der diesen Krieg mit angefeuert hat und seinerzeit auch mal irgendwie angekündigt hat, dass für jeden toten Serben irgendwie 1000 Bosniaken abgeschlachtet gehören, der versteigt sich jetzt zu einem Nazi-Vergleich.
Ja, 100, das war übrigens auch ein Nazi-Vergleich. Also für jeden Serben werden 100 Bosniaken getötet. Das war ein Befehl der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, darauf hat er angespielt. Also Nazi-Vergleiche macht er gerne. Er war auch in Kroatien zu Besuch vor ein paar Monaten und da hat sich ein kroatischer Journalist ihn mal gefragt, ihn auf diese Rede in Glina angesprochen, die er in den 90ern gehalten hat. Und dann hat er total angepisst reagiert und gemeint, hey, ich komme hier als Gast her und ihr stellt mir solche Fragen und ich habe das alles gar nicht gesagt. Und du merkst halt, der ist es in Serbien nicht mehr gewohnt, dass auch bei Pressekonferenzen kritische Fragen gestellt werden. Und wenn mal eine kritische Frage kommt, dann ist das so sein Move zu sagen, hey, was willst denn du eigentlich von mir?
Ach ja, lustiger Monat. Trotzdem, es ist ja noch ein bisschen mehr passiert und deshalb wird es Zeit, dass wir zu unserem Newsflash kommen. Slowenien. Die graue Maus unter den Ex-Jugostaaten hat tatsächlich eine neue Regierung. Marian Čarec, Politneuling und bis vor wenigen Jahren vor allem den Kabarettisten und Comedian, bildet eine Minderheitenregierung, bestehend aus nicht weniger als 5 sogenannten Mitte-Links-Parteien, die allerdings auch nicht eine Mehrheit im Parlament haben, sondern von der Vereinigten Linken, Levica, gestützt werden muss. Bei der Abstimmung im Parlament in Ljubljana am 17. August erhielt Čarec 55 Stimmen, was dann bedeutet, dass sogar 2 Stimmen aus der Opposition für ihn kamen. Wir erinnern uns, bei Čarec war das so, wir hatten ihn das erste Mal auf dem Schirm sozusagen letztes Jahr im Oktober, als er nämlich bei der Präsidentenwahl überraschenderweise den Amtsinhaber Borut Pahor in die Stichwahl gezwungen hat und da auch relativ knapp mit 46,9% unterlegen ist. Christo, irgendwas stimmt hier nicht. Ich dachte, in Slowenien gibt es so einen krassen Rechtsruck.
Das war eine deutsche Agenturmeldung. Das haben dann einfach alle abgeschrieben. Und es sitzt halt keiner in irgendeiner Redaktion, der das nachprüft. Es gab in Slowenien natürlich den Fall, dass eine Mitte-Rechtspartei mit doch einem Anti-Flüchtlingswahlkampf stärkste Partei geworden ist. Man muss dann aber dazu sagen, dass die 24% geholt haben. Und davon abgesehen halt nur noch eine andere wirklich rechte Partei im Parlament sitzt mit 4 oder 5%. Also da jetzt zu sagen, die Rechte hat gewonnen, wenn die zusammen auf 30% kommen, ist halt schon echt eine krasse Überschrift. Vor allem, wenn die Mitte-Links-Kräfte dann zusammen über 60% bekommen. Also dann damit zu titeln, dass es einen Rechtsruck in Slowenien gibt, spricht halt entweder von Inkompetenz oder völligem Desinteresse in den Redaktionen. Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Aber bei Slowenien wahrscheinlich Desinteresse, da schreibt man halt die Agenturmeldung ab.
Auf jeden Fall hat dieses extrem langweilige Land ein extrem spannendes Parlament, das ist nämlich äußerst zersplittert und jetzt gibt's wie gesagt eine 5-Parteien-Koalition, die von einer 6. Partei gestützt werden muss. Mal gucken, wie stabil diese Regierung sein wird.
Ja, der Premierminister ist ein Komiker, das passt doch zu Slowenien.
Ich habe gehört, seine Spezialität waren die Imitationen von Politikern.
Ah, geil, geil. Serbien, Kosovo und Albanien. Ab dem 1. Januar werden die Grenzen zwischen Albanien und Kosovo vollständig geöffnet. Der serbische Präsident Alexander Vučić brachte deshalb eine andere, schon lange diskutierte Idee wieder auf die aktuelle Tagesordnung. Einer Normalisierung zwischen Serbien und Kosovo könnte ein Gebietsaustausch entlang ethnischer Linien dienen. Die Idee ist, dass Serbien Gebiete im Norden des Kosovo erhält, wobei das Kosovo wiederum mehrheitlich von Albanern bewohnte Gebiete im serbischen Preševo-Tal erhält. Der kosovarische Präsident Hashim Thaci wirkte zunächst nicht abgeneigt, zog aber später wieder zurück. Angela Merkel betonte in dieser Debatte, dass die Grenzen der Region unantastbar seien. Ähnlich sieht das auch die EU. Man fürchte Instabilität in der Region, wenn Grenzen wieder zur Debatte gestellt werden. In einem Satz, Leute wollen wieder Grenzen ändern und es wird nicht passieren.
Kroatien. 2 Unglücksfälle haben in den vergangenen Wochen zu einer heftigen Diskussion über den Zustand des Gesundheitswesens in Kroatien geführt und setzen den amtierenden Gesundheitsminister unter Druck. Was war passiert? Am 12. August brach im Zagreber Vorort Zaprešić ein 21-Jähriger, der nach Medienberichten Asthmatiker war, zusammen. Ein Krankenwagen war zwar schnell zur Stelle, dieser Krankenwagen war jedoch nicht mit einem Notarzt besetzt und so blieben sämtliche Bemühungen sowohl der Sanitäter als auch von Passanten, den jungen Mann wiederzubeleben, leider erfolglos. Er verstarb. Um die Sache noch schlimmer zu machen, ein weiteres Team traf ein und das fehlte dann in einem anderen Vorort, wo ebenfalls ein weiterer Mensch verstarb. Ein Vertreter der Stadt Sabdeschitsch erklärte dann gegenüber Medien, dass seine Stadt, die immerhin 25.000 Einwohner hat, also es ist jetzt nicht ein Kuhdorf irgendwie in der Umgebung von Zagreb, sondern einer der größeren Vororte, leider nicht genug Geld hatte, um ein Einsatzteam nur für Sabdeschitsch bereitzuhalten. Die kroatische Regierung hat zwar eine Untersuchung des ganzen Vorfalls angekündigt, doch inzwischen wird die ganze Sache noch schlimmer, denn am 17.8., das ist jetzt einen Tag bevor wir diese Sendung hier aufnehmen, kam es in der Nähe von Rijeka in der Stadt Lopača zu einem Brand in einer psychiatrischen Anstalt, bei dem ein Mensch getötet und mindestens 15 verletzt wurden. Nach dem derzeitigen Untersuchungsstand gab es wohl keinen technischen Defekt, der den Brand ausgelöst hat. Klar ist allerdings, dass das Gebäude in einem furchtbaren baulichen Zustand war und wahrscheinlich auch nicht den Sicherheitsvorkehrungen entsprach. Die Kritik brandet gerade an beim amtierenden Gesundheitsminister Milan Kujundžić von der HDZ. Er steht zunehmend unter Druck, auch wenn er sich momentan gegen die Kritik verwahrt. Ob er sich im Amt halten wird, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.
Firem. In Mazedonien sollen die Bürger am 30. September über eine Mitgliedschaft in NATO und EU sowie über die Vereinbarung mit Griechenland über den Landesnamen abstimmen. Im Juni unterzeichneten beide Staaten eine Vereinbarung, die eine Umbenennung Mazedoniens in Republik Nordmazedonien vorsieht. Nordmazedonien. Sie ist aber sowohl in Griechenland als auch in Mazedonien umstritten. Und ich muss wirklich sagen, also wenn man Firem heißt, wenn man diesen geilen Namen hat, sich in Nordmazedonien umzubenennen, was soll das?
Kompletter Schwachsinn.
Nein, aber Spaß beiseite, es ist in Griechenland als auch in Mazedonien sehr umstritten und auch in Griechenland hat die Regierung Tsipras damit zu kämpfen, dass vor allem nationalistische Kräfte das immer noch ablehnen, weil selbst der Name Nordmazedonien nicht passt, weil immer noch Mazedonien vorkommt.
Und damit war es das mit unserem Newsflash.
Ja, und jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema für heute. Wir sprechen über Roma. Das Thema liegt uns ja schon seit längerem am Herzen und jetzt haben wir es mal geschafft, eine Folge dazu zu machen. Ja, Roma, was sind eigentlich Roma? Was bedeutet der Begriff Roma? Warum sagt man Sinti und Roma? Was sind Manouche? Was sind Kalé? Wie nennt man diese Leute eigentlich? Und darf man Zigeunerschnitzel sagen oder muss man Paprikaschnitzel sagen? Und kleine Triggerwarnung, falls es Leute wirklich stört, das Wort, also das Z-Wort wird jetzt einige Male vorkommen.
Also du hast gesagt, wir reden über Roma, wir werden natürlich den Schwerpunkt auf die Situation der Roma im ehemaligen Jugoslawien legen und vielleicht auch ein bisschen in Deutschland. Aber ich denke, wir müssen jetzt vorab schon klären, du hast gerade schon Z-Wort gesagt, es wird jetzt fallen. Warum sagt man eigentlich nicht Zigeuner? Das ist eine Frage, mit der ich mich sehr beschäftigen musste, weil ich vor ein paar Jahren in Belgrad unterwegs war und mir die Slums, anders kann man es nicht nennen, in denen Roma in Belgrad leben, anzuschauen. Und ich habe dabei eine Frau kennengelernt, die war sozusagen mein Guide, eine sehr engagierte Frau, eine gute Regisseurin, Lidija Mirković. Und ich stand damals vor folgendem Dilemma. Ich habe bis dahin auch immer Roma gesagt und ich sage es auch weiterhin in der Regel. Allerdings ist mir mit Lidija Mirković, die mein Guide war, die mir den Kontakt zu den Leuten da vermittelt hat und die mir eine ganze Menge erklären konnte, sagt von sich selbst, sie ist Zigeunerin. Und sehr viele Leute von denen, die ich da in Belgrad getroffen habe, da hatte ich oft irgendwie so Dialoge, wo sie dann gemeint haben, ja, und ich als Zigeuner und ich dann auf einmal da stand und sagte, du meinst Roma. Und dann meinte sie, ja, Roma. Ja. Also, das ist mir damals sehr begegnet. Und diese Frage müssen wir, glaube ich, jetzt zum Anfang klären. Reden wir über Roma? Reden wir über Zigeuner? Was darf man sagen? Was darf man nicht sagen? Denn so ganz eindeutig, wie es manchmal dargestellt wird, ist das halt nicht. Und vielleicht, Christoph, wie siehst du das?
Ich sage immer Roma, weil der Begriff Zigeuner im Deutschen negativ konnotiert ist und abwertend gemeint ist. Und ich glaube nicht, dass man das noch irgendwie positiv umbesetzen kann. Also wenn Betroffene das für sich so wählen, ist das in Ordnung. Aber da ich kein Roma bin, benutze ich natürlich das Wort Roma. Das ist klar. Und für alle Zuhörer, nein, ihr dürft das Wort nicht sagen.
Jetzt sage ich dir aber nochmal kurz, was mein Problem damals war. So eigentlich so sehe ich das auch. Und wie gesagt, 90% der Fälle schreibe ich Roma, auch weil Zigeuner auch meiner Meinung nach im Deutschen ganz klar negativ konnotiert ist. Allerdings stehe ich dann da sozusagen als Gajo, also als Nicht-Roma, als Weißer Und Leute, die mir sagen, ich bezeichne mich als Zigeuner und ich finde das vollkommen in Ordnung, und für die soll ich dann jetzt irgendwie entscheiden, dass das nicht in Ordnung ist. Obwohl mir irgendwie die Kenntnisse dafür ehrlich gesagt fehlen. Deshalb habe ich das damals in zwei Artikeln, die ich über meine Reise nach Belgrad und über Lidia Milkovic geschrieben habe, habe ich auch den Begriff Zigeuner verwendet. Zumindest da, wo es darum ging, dass sie sich selbst zu bezeichnen. Und bevor wir jetzt weiter drüber reden, irgendwie zwei weiße Männer, die zu Mehrheitsgesellschaften irgendwie im weitesten Sinne gehören, lassen wir mal Lidia Milkovic kurz erklären, warum sie selbst den Begriff Zigeuner bevorzugt.
Zum einen finde ich es außerordentlich schwierig, mit dem Begriff Roma zu identifizieren als Frau, weil Roma in erster Linie den verheirateten Mann bezeichnet. Das heißt, wenn wir uns alle jetzt Roma nennen würden, was ja auch nicht der Fall ist, also nicht der Realität entspricht, dann wären wir alle ein Verband verheirateter Männer. Finde ich aus feministischer Sicht schwierig. Der andere Grund ist, dass Zigeuner meines Erachtens nicht diese negative Konnotation hat, die üblicherweise dem Begriff unterstellt wird. Also von Wissenschaftlern, Ethnologen wird darauf hingewiesen, dass der Begriff Zigeuner aus zwei Bedeutungsinhalten zusammengefallen ist. Zum einen aus dem Bedeutungsinhalt Eisenbearbeiter. Und der andere Bedeutungsgehalt, der klingt als, beides klingt so ähnlich, irgendwas mit Artiger, Neuartigerness oder so. Und der zweite Bedeutungsinhalt ist eine Sekte, die diesen Namen trug, der einen Mann vorstand, der hieß Simon der Magier. Der wird auch in der Bibel erwähnt. Und man geht davon aus, dass diese beiden Begriffsinhalte, nämlich Magier und Eisenbearbeiter, zusammengefallen sind, weil den Eisenbearbeitern früher auch magische Kräfte zugesprochen worden sind, weil sie ja Eisen bearbeiten konnten. Alle Interpretationen, die dem Begriff unterstellt worden sind, besonders im deutschsprachigen Raum wie Ziegauner, lassen sich wissenschaftlich nicht aufrechterhalten. Der andere Begriff, der für Ziegauner verwendet wird, ist Gypsy und alles, was mit Leuten zu tun hat, von denen man dachte, die aus Ägypten stammen. Die wurden dann als Ägypter bezeichnet, was heute übrigens bei sehr traditionellen Gruppen noch sehr lebendig ist. Ich habe mal eine Aufstellung gemacht. Wenn mir alle Zigeunergruppierungen, die es gibt, wenn jeder seine korrekte Eigenbezeichnung verwenden würde, wären das über 400 Begriffe. Der Begriff Zigeuner war sehr üblich unter Zigeunern und unter Gypsies bis, ich glaube, in den 80er Jahren. Da wurde dann plötzlich auf die Versammlung 1970 in London hingewiesen, die einen Beschluss gefasst haben soll, dass wir jetzt ab sofort nicht mehr Zigeuner sind, sondern Roma. Also zu der Versammlung muss man sagen, die war in keiner Form legitimiert. Es waren vielleicht 20, meist Männer, die sich dort getroffen haben, die den Beschluss, also ohne demokratische Legitimation, gefasst haben. Dieser Beschluss ist dann nach Deutschland gekommen, ist den Sintis durch Melanie Spieter, die ich sehr geschätzt habe, mitgeteilt worden. Und dann haben die männlichen Sinto gesagt, nö, wir wollen keine Roma sein. Seitdem gibt es Roma und Sinti. Faktisch gesehen ist es natürlich so, dass das unsinnig ist, weil die Zigeunergruppierungen bestehen, also sie sind mehr als 400 kleinen Untergruppierungen, aber aus vier Hauptgruppen. Dazu gehören Roma, Sinto, Manouche und Calais aus dem französischsprachigen Raum und aus Spanien. So dass, wenn man von Roma und Sinti spricht, eigentlich diese beiden Gruppierungen ausschließt. Was beispielsweise bei dem Denkmal für ermordete Zigeuner umso unglücklicher ist, weil man ja da beispielsweise die ermordeten Manouche und Calais nicht ehrt, weil man sich sprachlich nur auf Roma und Sinti hat einigen können, nach jahrelanger Diskussion um den Begriff Zigeuner oder Roma und Sinti.
Zwei Erläuterungen, einmal zu Lidia Milkovic. Sie selbst ist Tochter eines Serben und einer Roma. Und die Konferenz, von der sie da spricht, von 1970, die da erwähnt wurde, das war eine Konferenz in London der Bürgerrechtsbewegung der Roma, die dann verbindlich festgelegt hat, dass es Roma heißen soll. Ich weiß nicht, was sagst denn du zur Argumentation von Lidia?
Sie hat ja einen Punkt. Also wenn du Sinti und Roma sagst, dann schließt du Manouche und Calais aus. Das stimmt. Und wenn du jede Eigenbezeichnung nimmst, dann, das hat sie auch gesagt, hast du ein paar Dutzend Namen. Das ist halt auch ein bisschen schwierig. Und man hat sich in Deutschland eben darauf geeinigt, Sinti und Roma zu sagen. Und die Problematik, die damit einhergeht, hat sie beschrieben. Aber irgendwie muss man sich ja aushelfen. Also es ist halt ein schwieriges Thema. Aber jedes Mal alle Gruppen aufzählen, ich weiß auch nicht, ob das hilft. Also es gibt Also im ehemaligen Jugoslawien spricht man allgemein von Roma. Das ist der politisch korrekte Ausdruck, der verwendet wird. Es gibt aber eine Ausnahme, das ist das Kosovo. Und im Kosovo spricht man von Roma, Aschkali und Ägyptern. Und wie sie ja gerade schon erklärt hat, also Ägypter einfach aus dem Begriff Gypsy und der ursprünglichen Fehlername, die es mal gab, dass die Leute aus Ägypten nach Südosteuropa gekommen sind. Woran viele von denen übrigens selber noch glauben.
Hm. Ja, also ich meine aber der Grundkonflikt hier ist, ich meine, ich weiß nicht, ob du mich verstehen kannst, ne? Ich sag's nochmal. Also ich schreibe in der Regel nicht Zigeuner und ich würde hier auch nie Zigeuner verwenden. In diesem Fall habe ich es aber getan, weil ich jetzt nicht, ich finde, ich kann mich da jetzt nicht hinstellen als jemand, der weder in dieser Debatte drin ist und vor allen Dingen kann ich mich nicht, finde ich, als irgendwie weißer Mann da hinstellen und sagen, okay, ihr nennt euch Zigeuner, aber das seht ihr alle falsch, ja? Wenn die Leute das da irgendwie selbst so sehen, auch. Es ist ganz klar, hier in Deutschland, die nennen sich, hier nennen sich alle Roma und eine große Mehrheit folgt auch der Sinti und Roma. Ja, ja, Moment mal, also ich habe vor allem den Kontakt mit den Zuwanderern aus Osteuropa und das sind Roma und keine Sinti.
Ja, ja, ja.
Okay, und also nennen sich Sinti und Roma, das ist die Eigenbezeichnung, die sie gewählt haben, die von ihren Verbänden klar vorgegeben wird und die sagen, Zigeuner ist ein diskriminierender Begriff. Gut, ist klar, aber ich kann ja nicht irgendwie, wenn ich da unten unterwegs bin auf dem Balkan, wo die Leute dann irgendwie sich tatsächlich als Zigeuner bezeichnen und das nicht abwertend sehen, denen sagen, das müsst ihr aber abwertend sehen. Wer bin ich denn?
Also, ja klar, das kann man in einem Satz erklären, warum man es dann verwendet und dass es eine Selbstbezeichnung ist. Das finde ich eigentlich nicht so problematisch, wenn man das so erklärt. Apropos Sinti und Roma, ich habe einen Vortrag gehalten im Mai. Da ging es um die Einstufung der Westbalkanstaaten als sichere Herkunftsländer. Was ja vor allem dazu geführt hat, dass Roma aus der Region eigentlich es vergessen können, in Deutschland Asyl zu beantragen oder zu erhalten. Und da war ein Sinto im Publikum und der hat sich davor verwahrt, dass man Sinti und Roma sagt und das gleichsetzt. Und ich habe das überhaupt gar nicht gleichgesetzt. Ich hatte einfach nur eine Statistik zitiert aus der Heidmeier-Studie, wo es um Antiziganismus geht. Und da wird nach Sinti und Roma gefragt. Und er hat sich schon deswegen angegriffen gefühlt, dass man Sinti und Roma überhaupt als überhaupt begrifflich zusammengefasst hat. Nee, das muss man trennen. Also er hat ja mit diesen Roma, die da irgendwie aus Osteuropa kommen, nichts zu tun und will mit denen auch nichts zu tun haben.
Fragt sich hier jemand eigentlich, warum man Sinti und Roma sagt? Vielleicht sollten wir das kurz erklären. Also die Sinti sind auf gut Deutsch, um es sehr verkürzt zu sagen, die ältere Schicht der, was man heute Roma nennt, die schon eben etwas länger in Westeuropa und vor allen Dingen in Deutschland leben. Und als es speziell dann im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu einer größeren Einwanderung von Roma aus Osteuropa kam, hatten die hier schon etablierten und teilweise integrierten, was soll ich denn jetzt, Roma oder Zigeuner, hat auch das Bedürfnis zu sagen, naja, gut, wir haben sprachlich eigene Merkmale, wir haben eine andere Geschichte als die, wir sind was anderes, wir sind Sinti. Auch wenn es dann natürlich dann in dieser Doppelung Sinti und Roma natürlich impliziert wird, dass man ja doch irgendwie eine gemeinsame Geschichte hat.
Aber es gibt schon bei manchen auch, also es ist natürlich auch der Verband der Sinti und Roma in Deutschland etc. pp., aber es gibt auch schon gewisse Abgrenzungsbedürfnisse auch von deutschen Sinti gegenüber Roma aus Osteuropa. Das ist definitiv so. Ich glaube, es liegt halt daran, dass man irgendwie jahrzehntelang für Anerkennung gekämpft hat. Und jetzt Geflüchteten, die aus Südosteuropa kommen, ja wirklich die unbeliebteste Bevölkerungsgruppe ist, die man in Deutschland hat. Das kannst du auch anhand dieser Heidmeier-Studie sehen. Roma aus Osteuropa sind unbeliebter als Muslime, unbeliebter als syrische Flüchtlinge. Es ist die Gruppe, der am meisten Ressentiments entgegenschlagen, tatsächlich.
Um es mal anders zu formulieren, es ist aber auch einfach die größte ethnische Minderheit in ganz Europa. 10 bis 12 Millionen Menschen nach Schätzungen der EU.
Wobei, mit Vorsicht zu genießen, also wissen tut man es nicht, ne? Weil in den meisten Ländern, gerade in Osteuropa, das ja nicht extra erhoben wird. Also wenn du in Serbien eine Volkszählung machst, gibst du das nicht extra an.
Ja, das stimmt. Und dementsprechend ein paar Zahlen zu nennen, ich meine, weil man das nicht so genau weiß, gibt es dann auch Schätzungen, die wirklich so krass variieren. Mazedonien, geringste Schätzung 59.000 Roma, höchste Schätzung 197.000. Also gerade mal mehr als dreimal so viel. Kroatien, geringste Schätzung 17.000, höchste Schätzung 35.000. Bosnien, geringste Schätzung 9.000, höchste Schätzung 58.000. Mhm. Montenegro, 5.000, höchste Schätzung 20.000. Serbien, da finde ich es besonders krass, niedrigste Schätzung 150.000, höchste Schätzung 600.000 und da ist man sich nicht mal sicher, ob das nicht zu tief angesetzt ist. Die einzige Zahl, die ich relativ stabil jetzt gefunden habe, ist lustigerweise das Kosovo. Da werden dann 36.000 angegeben, wobei ich mir da bei dieser Zahl nicht sicher bin. Du hast es ja schon erwähnt, in Kosovo und auch in Albanien und teilweise auch in Montenegro, da gibt's ja Leute, die sich als Roma bezeichnen und Leute, die sich als Aschkali bezeichnen und Leute, die sich als Balkan-Ägypter bezeichnen. Die
in der Regel zusammengefasst in allen Statistiken und halt auch alle als Roma gelesen eigentlich. Und im Kosovo weiß man es besser, weil so viele vertrieben wurden. Also vor dem Kosovo-Krieg lebten wohl zwischen 100 und 150.000 Roma, Aschkali und Balkan-Ägypter im Kosovo. Und heute sind es, wie du gesagt hast, wohl noch rund 36.000. Viele sind geflohen, insbesondere nach Serbien, wo sie allerdings bis heute keinerlei Bürgerrechte eingeräumt bekommen und oft nicht mal Papiere haben. Und auf dem Papier nicht existieren, obwohl sie in Serbien sind. Also das ist auch einer der Gründe dafür, dass es zu diesen wirklich sehr weit auseinandergehenden Schätzungen kommt.
Und damit sind wir eigentlich schon mitten beim Thema. Ich meine, vielleicht werden wir uns ein bisschen auf Serbien konzentrieren, weil die einfach von den Ex-Jugo-Staaten sozusagen die höchste Population an Roma haben. Und die Roma auch, glaube ich, so kulturell den größten Einfluss auf Serbien haben, also in Serbien. Es ist ja ein, wenn man es freundlich sagen will, ein zwiespältiges Verhältnis, das sozusagen der serbische Mainstream zum Roma hat.
Ja, klar, also die machen nette Musik, sie spielen tolle Blasinstrumente. Man geht dann nach Guča, eines der größten Festivals in Europa, soweit ich weiß, ein Blasmusikfestival, wo hunderttausende Leute hingehen und dann feiert man diese Roma-Kultur natürlich und dann, also diese anführungsgestrichene Roma-Kultur, ja. Und dann gibt es natürlich noch Emir Kusturica-Filme, wo das dann alles total romantisierend dargestellt wird. Und das Schärfste finde ich sie ja dann, wenn irgendwelche NGOs nach Südserbien kommen, wo die meisten Roma in Serbien leben, und da sagen, okay, wir helfen den Leuten jetzt, indem wir sie Musik machen lassen. Und du denkst dir so, Alter, das ist halt so genau das Klischee. Also, keine Ahnung, kann ich auch mal was anderes machen. Also Blasinstrumente haben die ja, glaube ich, genug. Das ist nicht das Problem.
Ja, und da sprichst du schon ein Problem an, das Roma, Manouche, Calais, also alle Untergruppen haben, nämlich irgendwie eine so Form von Exotisierung und Romantisierung. Die wird ja meistens sozusagen von denen, die es machen, nicht als Problem erlebt.
Ne, Kusturica sagt natürlich, das ist sein Respekt vor der Roma-Kultur und dann sagt er natürlich auch, ja, er schätzt die Freiheit dieser Menschen und er haut halt ein rassistisches Klischee nach dem anderen raus, meint es natürlich positiv. Also das ist das Ding und wenn du dir mal Kusturica-Filme anschaust, also die das ja bekannt gemacht haben, noch mit der Goran Bregovic-Musik. Das ist ja das, was viele tatsächlich mit Roma in Südosteuropa zuerst verbinden. Das sind antiziganistische Klischees bis zum geht nicht mehr. Also ich habe mal mit dem Leiter des Roma-Eta-Theaterclub in Berlin gesprochen, auch ein Roma aus Serbien, der meinte, also Kusturica kannst du nicht bringen. Das ist halt wirklich Antiziganismus on top.
Ja, und es gibt aber noch ein anderes Bild, ein noch etwas älteres, das war in Westeuropa vorherrscht, nämlich eine Oper. Schon mal was von Carmen gehört?
Ja, aber ich bin bildungsbürgerlich nicht so gefestigt, dass ich sie gesehen hätte.
Ja, ich habe zumindest mal eine Verfilmung gesehen. Und zu Carmen als Beispiel für Exotisierung der Roma und für, also Zigeuner, wie sie sagen würde, darüber redet auch Lydia Mirkovic des Öfteren. Und auch da haben wir einen Ausschnitt aus einem Gespräch, das ich mit ihr geführt habe. Das hören wir uns doch auch gerade nochmal an.
Eins meiner Lieblingsthemen ist Carmen. Und meines Erachtens ist Carmen so etwas wie der Filter, durch den Zigeuner wahrgenommen werden von der Mehrheitsgesellschaft. Carmen ist eine der meist aufgeführtesten Opern auf der Welt. Die Figur Carmen gibt es in über 100 Verfilmungen. Es gibt etliche Abwandlungen der Figur in Comics, Strips, in anderen Genres, wie beispielsweise in Pornos. Bei Carmen als eine Frau gezeigt wird, die sehr unabhängig ist, sehr selbstbestimmt und, wie soll ich sagen, in der Wahl ihrer Sexualpartner sehr ungebunden ist. Also man würde es vor 50 Jahren noch, hätte man die Dame als, in Anführungszeichen, als Hure bezeichnet. Aber durch diese Exotisierung, die in den verschiedenen Medien stattgefunden hat, wird das als akzeptabel hingenommen, weil sie halt eben feurig ist und wahrscheinlich irgendwie unheimlich tollen Sachen im Bett kann, die Männer verrückt machen. Das hat natürlich auch im Alltagsleben, in der Wahrnehmung der Zigeuner die Auswirkung, dass man im Groben und Ganzen gesagt, ja, also den Zigeunern diesen Freiheitswillen und diese Unabhängigkeit unterstellt und sehr häufig auch Zigeunerinnen als leichtlebig und als Prostituierte dargestellt werden. Also ich habe mal mit einer Zigeunerin Prostituierten in Belgrad gesprochen und habe gesagt, wie ist das so? Und dann hat sie mir erzählt, ja, also es wäre schon ziemlich komisch, die Männer würden auf sie besonders reagieren, also in einer besonderen Art und Weise. Ich sage das jetzt lieber nicht. Auf jeden Fall hat sie das Gefühl gehabt, dass sie eine besondere Stellung innerhalb dieses Genres hatte, also innerhalb dieses Berufs hatte. Diese ganze Darstellung von Zigeunern durch diese eine Maske oder diese einen Filter hat natürlich den Ursprung darin, dass bislang es keine Selbstdarstellung von Zigeunern gibt, sondern alles das, was die Nicht-Zigeuner über Zigeuner wissen, ist von Nicht-Zigeunern erzählt oder dargestellt worden. Das ist auch ganz, ganz kleine ganz, ganz kleine Ausnahmen. Überhaupt die Selbstdarstellung der Zigeuner in den Medien oder die Fähigkeit, sich selber darzustellen, ist nicht vorhanden, weil es ja von uns aus keinen Zugriff gibt auf die Mainstream-Medien. Sondern alles, was wir auch selber über uns glauben, wissen zu können, oder was die Nicht-Zigeuner über uns wissen, das stammt alles aus den Berichten, die Nicht-Zigeuner über Zigeuner geschrieben haben, in welcher Form jetzt auch, ob Film oder Romane.
Ja, wichtiger Punkt. Also das, was wir über Roma wissen, kommt nicht von Roma, sondern von Leuten, die über sie schreiben.
Ja, und die Leute, die über sie schreiben, haben in der Vergangenheit insbesondere natürlich ein romantisierendes Bild über die Roma gezeichnet, angefangen beim vermeintlichen Nomadentum, das ja historisch jetzt auch nicht so griffig ist, wie man immer tut, bis zu hin dem, was als Freiheitsdrang und Unangepasstheit dann irgendwie vermeintlich positiv besetzt wird, was aber dann irgendwie dann gerne ins Negative kippt, denn vermeintlich nicht, also indem man unterstellt, sie sind nicht in der Lage, sesshaft zu werden, nicht kontinuierlich zu arbeiten, sonst irgendetwas.
Ja, natürlich, also das ist ja das Ding auch bei Kusturica, also von denen geht ja keiner einer täglichen Arbeit nach, wenn überhaupt dann im kriminellen Milieu, also jetzt in den Kusturica-Filmen, wie das dargestellt wird. Also klar sagt er dann natürlich, ja, das ist ja positiv gemeint, das ist doch schön, wenn die so leben und ihre Freiheit genießen. Im serbischen Arbeitsmarkt heißt das halt einfach mal konkret, dass sie keinen Job bekommen. Und nochmal eine Zahl für das Kosovo. Also im Kosovo liegt die Arbeitslosigkeit insgesamt bei, ich muss nochmal nachschauen, sagen wir mal rund 30%. Die Arbeitslosigkeit bei Roma liegt bei 98%. 98. Und die strukturelle Diskriminierung ist natürlich auch riesengroß. Also ja, Freiheit am Arsch. Also im Kosovo haben nur 1,2% der Roma-Frauen einen Schulabschluss, also einen Sekundarschulabschluss, 12. Klasse. Und nur 0,4% haben einen Uni-Abschluss.
Und jetzt, wenn wir schon über die Exotisierung und das romantische Bild vom Zigeunerleben, wie es dann immer heißt, gesprochen haben, dann reden wir doch mal darüber, wie Roma in Ex-Jugoslawien, speziell in Serbien, wirklich leben. Hast du dir davon mal ein Bild machen können?
Ja, klar. Aber das sind, also ich glaube, man muss wirklich mal eine Unterscheidung treffen zwischen Südserbien, Belgrad und der Vojvodina. In der Vojvodina gibt es nicht so viele. In der Vojvodina gibt es eine stärkere Minderheitenförderung, einfach weil es in der Vojvodina auch andere Minderheiten gibt. Das führt zu der absurden Situation, dass obwohl kaum Roma in Vojvodina leben oder sehr wenige, haben die da eigene Radio- und Fernsehsendungen, was sie in Südserbien nicht haben, wobei sie in Südserbien sehr viel zahlenmäßig sehr viel stärker vertreten sind. Also gerade so in der Umgebung um Vranje rum, da leben viele Roma und dort ist es aber auch, also ich weiß nicht, wenn du da jetzt durch Ladijin Han läufst oder Sudulica oder diese Dörfer, also die Roma sind vielleicht ein bisschen ärmer als die Serben, das stimmt, aber es ist alles halt nicht so reich und da sind sie eigentlich auch annähernd integriert, also und dann gibt's noch, das sind die Slums, also klar, vor allem in Belgrad. Und wenn wir waren ja beide in Belleville, dann lass uns doch einfach darüber reden, oder?
Ja, du sollst vielleicht mal erläutern, was Belleville ist. Ich sag gleich dazu, ich war erst da, als es größtenteils schon abgerissen war.
Belleville war ein informelles, wie soll ich das nennen, ein informeller Stadtteil, ein Slum, ein Ghetto, mitten in Belgrad, in dem, ich glaube, rund 200 Familien gelebt haben zu Hochzeiten.
An die 1000 Menschen auf jeden Fall, ja.
Ja.
Also ich glaube, es ist, wenn ich es jetzt geografisch richtig im Kopf habe, es ist Neubelgrad eigentlich, oder?
Novi Beograd, genau.
Genau, ja. Und zwar unter so einem Autobahnzubringer, da gab es halt einfach ein Brachfeld und da haben sich ungefähr 1000 Roma und nicht nur Roma, aber hauptsächlich Roma halt Verschläge gebaut und mit der Zeit wurde das zu einer richtigen Kleinstadt, mit auch einer eigenen Infrastruktur, mit so etwas wie nur einem Wasserzugang, irgendwo eine Pumpe am Straßenrand und abgezweigtem Strom.
Und Generatoren natürlich.
Genau. Und es gab, das gab es eine ganze Weile. Lydia Mitkovic, die wir hier übrigens sozusagen als Gaststar immer wieder reinspielen, die hat einen Dokumentarfilm über Belleville gedreht, Slumdog. Falls ihr den irgendwann mal zu Gesicht bekommt, großartige Bilder. Also muss man sich mal anschauen. Ja, warst du in Belleville, als es noch stand?
Ja, das war 2010 ungefähr. 11, 10? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, war ich. Aber du warst doch auch noch da, als es stand.
Nein, ehrlich gesagt, das war schon abgerissen, als ich kam. Also größtenteils. Es gab noch ein paar Hütten, aber wir müssen erstmal da vielleicht erklären, wie es dazu kam, dass Belleville abgerissen wurde. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, es sollte ein neuer Autobahnzubringer gebaut werden, mit EU-Geldern übrigens, und da war Belleville im Weg. Die serbische Regierung seinerzeit hat natürlich gesagt, sie müsste die Leute umsiedeln, damit sie menschenwürdig leben. Das endete dann damit so, dass an einem Tag, und jetzt lass mich nicht lügen, wann es war, ich glaube, es muss 2012 gewesen sein, dann auf einmal Busse da standen und es hieß ja, rein da, ihr kommt jetzt in menschenwürdige Unterkünfte. Einige Leute sind dem gefolgt, andere haben sich anders auf den Staub gemacht. Auf jeden Fall das Ergebnis war, dass diese Barackensiedlung, die nun wirklich ein Slum war, aber wie jedes andere Slum halt auch zumindest eine Form von Infrastruktur für die Ärmsten der Ärmsten geboten hat, dann abgerissen wurde. Um die Sache übrigens noch etwas absurder zu machen, gegenüber von Belleville gibt es ein Platz, der ist die Nachbildung eines historischen Platzes aus dem Belgrader Stadtzentrum, den Terazije-Platz, der im Zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört wurde. Und das ist also die Nachbildung ist tatsächlich nur eine Fassadenstadt. Also Fassaden, die von Eisenträgern gestützt werden. Und als ich da war, war die auch abgesperrt. Da konntest du gar nicht rein. Also für sowas werden dann die Slums abgerissen. Als ich dann da 2013 zu Besuch war und mir vor allen Dingen dann sozusagen die Notunterkünfte angeguckt habe, lebten da vielleicht noch 20 Menschen, und zwar auch nicht mehr auf dem Gelände, auf dem das eigentliche Belleville stand, sondern da gab es noch Feldwege drumherum, und da standen dann wieder, waren einige zurückgekehrt. Und ich habe mir dann vor allen Dingen angeguckt, wie die serbische Regierung die Leute untergebracht hat. Und das war, seien wir mal freundlich und unterstellen einen guten Willen, dann zeigt sich halt, was gut gemeint und schlecht gemacht ist. Die Leute wurden dann natürlich nicht irgendwo in Belgrad untergebracht, sondern die Roma wurden aus der Stadt transportiert. Diejenigen, die das Angebot sozusagen angenommen haben, sich in die Busse zu setzen, und landeten dann in Orten wie Resnik, wo ich dann eine Unterkunft besucht habe, die hauptsächlich aus kleinen Containern bestand, wo die Familien dann untergebracht waren. Und muss man sagen, okay, die Container waren soweit technisch neuester Stand und es gab eine Nasszelle und so etwas, aber da konnten die Leute halt nicht mehr für sich selbst sorgen, ja. Solange sie im Slum gelebt haben, haben sie halt gearbeitet. Auch wenn Leute irgendwie Metall sammeln und das wieder Aufbereitung von Müll irgendwie nicht als Arbeit sehen. Die haben gearbeitet und konnten sich dadurch selbst versorgen.
Zur Klärung, viele Roma, insbesondere in Belgrad, leben davon, dass sie Recycling machen. Also es gibt in Belgrad kein wirklich funktionierendes Recycling-System, und die fahren dann teilweise mit selbst umgebauten Fahrzeugen, Citroën Diana aus den 50ern ist da sehr beliebt, durch die Stadt und sammeln alles Mögliche ein. Also Flaschen, Pappe, Metall, und bringen das zu Weiterverarbeitungsstellen. Und das sind so, wenn man es gut macht, pro Person, pro Kopf 5 bis 10 Euro am Tag. Das war für viele quasi ein Lebensunterhalt. Wenn man in der Belgrader Innenstadt ist, geht das. Wenn man irgendwo weit draußen ist, geht das halt nicht mehr.
Genau. Und Resnik war ungefähr 30 Kilometer entfernt. Mit den Leuten, die ich da unterhalten habe, war mal ganz davon abgesehen, dass Müllabladen da, wo sie gewohnt haben, auf einmal verboten war und sie den entsprechenden Wertstoff nicht aufarbeiten hätten können, hätten sie erstmal nach Belgrad kommen müssen, die 30 Kilometer. Ja? Und dann die Frage, wie schafft man das Zeug dahin, wo man wohnt? Und ehrlich gesagt, den Höhepunkt sozusagen der Entmündigung fand ich, die Leute konnten sich dann noch nicht mal irgendwie ihr eigenes Essen mehr kaufen, sondern die mussten tatsächlich mit Schüsseln oder mit Eimern irgendwie nach Resnik laufen, weil die waren noch nicht mal im Ortskern untergebracht, sondern außerhalb, so weit außerhalb, dass ich auf dem Weg dahin zum ersten Mal in meinem Leben einen Fasan in Wildnis gesehen habe. Das kann jetzt. Und die mussten dann halt damit Eimern ablaufen und sich irgendwie ihre Suppe abholen und so etwas, ja. So nach dem Motto, okay, jetzt wir versorgen euch, Hauptsache ihr seid aus der Innenstadt raus. Das war dann, was mit Belleville passiert ist, und das ist ein nicht untypisches Vorgehen, wenn solche Roma-Slums aufgelöst werden.
Und eine Sache noch, das ist auch wichtig zu wissen. Der serbische Staat hat 3,6 Millionen Euro aus EU-Töpfen erhalten, um die Lebenssituation der Menschen in Belleville in Anführungsstrichen zu verbessern. Was dann passierte, ist quasi das, was auch passiert, wenn du in Rio de Janeiro eine Favela aufwertest. Also man hat Wohnungen gebaut davon, aber die Leute, die da eingezogen sind, waren nicht die, die in Belleville gelebt haben, weil die sich diese Wohnungen überhaupt nicht leisten können. Die kriegen die ja nicht umsonst. Und es war dann schon so, dass teilweise die ganz vernünftigen Wohnungen, die gebaut wurden, den Roma aus Belleville zuerst angeboten wurden, aber weil die sich nicht leisten konnten, haben sie die Wohnungen natürlich nicht bekommen. Und dann haben halt andere davon profitiert, dass die gebaut wurden. Und das ist oft so. Also viele Förderprogramme, die dazu da sind, den Ärmsten zu helfen, beziehungsweise konkret Roma in Serbien zu helfen, kommen nicht an. Beziehungsweise die serbische Mittelschicht profitiert davon über Umwege. Oder es versickert in Korruption. Mhm. Das ist auch ein riesiges Problem.
Mhm. Ja, und übrigens ein Grund, wenn du mich fragst, warum man die Roma auch gerne aus Belgrad raushaben wollte, sind einfach wirtschaftliche Interessen. Und zwar in dem Sinne, es gibt ja dann noch weitere informelle Siedlungen. Ich kann das gar nicht beschreiben, wenn man da irgendwie, wir waren da in einer Siedlung, ich weiß gar nicht, wo die war. Die war sozusagen in der Schleife von der Autobahnausfahrt nach Neubelgrad. Da bist du halt in so ein Stück Wald gelaufen und auf einmal bist du in einer Szenerie wie wirklich ein mittelalterliches Dorf. Ne? Irgendwie geduckte Hütten, die da irgendwo gebaut sind, Tiere, die da angebunden sind und so etwas, mitten im Schlamm. Ja? Und kommst dann aber in die Wohnungen, die extrem reinlich gehalten werden. Ja? Wie immer, Leute, die arm sind, legen meiner Erfahrung nach besonders viel Wert darauf, ihre Wohnungen reinzuhalten. Und da hatte ich dann mit einem geredet, der war Roma aus dem Kosovo. Im Kosovo übrigens noch Angestellter bei einer Bibliothek, bevor er dann, nach dem Kosovo-Krieg der Kollaboration mit den Serben beschuldigt wurde und fliehen musste. Und der lebte da in dieser informellen Siedlung, wie es heißt, und hatte dann jahrelang davon gelebt, Altpapier zu sammeln. Und damit kam er über die Runden, hatte irgendwie auch so viel verdient, dass er tatsächlich seine Tochter wegschicken konnte zum Lernen auf eine Schule irgendwo. Und das ging dann allerdings nicht mehr. Warum? Weil in dem Jahr, das war 2013, wurden neue Altpapiercontainer großflächig in Belgrad installiert, nämlich solche, die im Boden versenkt werden können, damit Sammler nicht mehr rankommen, weil es auf einmal einen Geschäftsmann gab, der entdeckt hat, hey, scheiße, mit Altpapier kann man ja richtig Geld machen. Und der hat dann die Konzession der Stadt Belgrad gekriegt.
Ja, genau, also solche banalen Dinge, wie zum Beispiel, dass man nicht mehr für seinen Lebensunterhalt sorgen kann, indem man Müll in der Stadt sammelt, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, bevor ich mich mit dem Thema befasst habe. Ich kann dir sagen, also du redest gerade von Belleville 2012. Ich habe noch die Entwicklung die letzten 6 Jahre auch noch beobachtet. Es gibt jetzt dieses große Infrastrukturprojekt Beograd na Vodi, Belgrad am Wasser. Da haben die genau dasselbe gemacht. Also da gab es auch noch ein paar kleine Roma-Siedlungen, ein paar kleine Roma-Häuschen, genau dasselbe. Und die werden alle weggebracht und sie kriegen dann teilweise noch Container, aber die Container sind halt nicht in Belgrad, die sind außerhalb. Und selbst dort außerhalb, wie du es gerade beschrieben hast, nicht in Resnik, sondern so 20 Minuten weiter. Also sie werden quasi aus den Städten gebracht und ich habe wirklich das Gefühl, jetzt mal rein subjektiv, dass man heute in der Belgrader Innenstadt sehr viel weniger Roma sieht als noch vor 10 Jahren, auf jeden Fall.
Jetzt würde der deutsche Rechtspopulist sagen, natürlich, die sind natürlich ja inzwischen alle bei uns.
Ach, schönes Thema. Wollen wir dann gleich über Asyl reden?
Ja, reden wir mal darüber, wie mit Roma, die nach Deutschland kommen, umgegangen wird. Und wenn sie sogar noch die Frechheit haben, Asyl zu beantragen.
Also mein liebstes Beispiel ist der Fall Nasif Mujic, einer der bekanntesten abgelehnten Asylbewerber aus Bosnien-Herzegowina. Der hat in einem Dorf unweit meiner Heimatstadt Tuzla seinen Lebensunterhalt damit bestritten, dass er Schrott gesammelt hat. Und halt das enthaltene Metall an Rohstoffhändler verkauft hat. Und Nasif Mujic hat bei der Biennale 2013 den silbernen Bären erhalten. Als bester Schauspieler. Ja, hat ihm nur nicht viel gebracht. Den Bären musste er irgendwie verkaufen an den Kneipeninhaber aus seinem Dorf. Und am 18. Februar diesen Jahres ist Nasif Mujic in bitterer Armut an den Folgen seiner Erkrankung verstorben, die auch im Film thematisiert wird. Und sein Asylantrag, den er in Deutschland gestellt hat, wurde natürlich abgelehnt.
Natürlich.
So wie fast alle abgelehnt wurden. Die Westbalkanstaaten wurden ja dann zu sicheren Herkunftsländern ernannt irgendwann. Das war ja auch, also da ist niemand hingegangen und hat geschaut, sind das wirklich sichere Herkunftsländer für Menschen, sondern man hat halt gesagt, ja gut, die Asylanträge von denen werden eh abgelehnt, also erklären wir es zu sicheren Herkunftsstaaten. Hm. Allerdings waren die Leute im BAMF auch wirklich, denen wurde gesagt, die sollen diese Asylanträge nicht annehmen. Und es gibt dann immer das Argument, dass man sagt, dass ja weniger als 1% der Asylanträge aus Südosteuropa angenommen werden und die meisten von Roma kommen. Ja, es gibt aber auch andere EU-Länder, in denen es andere Quoten gibt. Also in Schweden werden dann halt doch 10%, gehen dann halt doch durch. In UK gehen 20% durch. Also ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Aber dass die Asylanträge alle als offensichtlich unbegründet abgelehnt werden, ist eine deutsche Sache. Das ist in anderen Ländern nicht so. Und es ist klar, dass wenn Roma nach in EU-Länder gehen und einen Asylantrag stellen, weil sie arm sind und keinen Fluchtgrund haben, dass die Anträge dann abgelehnt werden. Es gibt aber akkumulative Fluchtgründe, die anerkannt werden können. Ein konkretes Beispiel, es gab in der Mine Trepča im Kosovo Da gab es einfach ein verseuchtes Land, wo man ein paar hundert Roma angesiedelt hat, ja. Die UN-Verwaltung hat die dort angesiedelt. Der Boden war verseucht und die Leute sind reihenweise an Krebs gestorben. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Menschen vor Armut fliehen, sondern sie fliehen halt davor, dass sie neben dreckigen Kraftwerken leben, dass sie auf verseuchten Boden leben müssen und dass man ihnen jede Möglichkeit und auch ein menschenwürdiges Leben nimmt. Also es ist nicht nur Armut, ganz so einfach ist es nicht.
Nö, es gibt, die Menschen fliehen davor, dass sie zum Beispiel von den Behörden drangsaliert werden, einfach indem sie gesagt wird, du musst dich registrieren, um überhaupt irgendeinen Zugang zu haben, um deine Kinder auf die Schule schicken zu können. Und dann heißt es, nee, wir registrieren dich nicht. Ja, du hast keine Geburtsurkunde. Oh, sorry, du bist Roma aus dem Kosovo und dein Haus wurde abgebrannt. Tja, Pech gehabt. Und dann kannst du hier auf der Straße leben. Ich meine, den Höhepunkt dieser ganzen Debatte, bei dem man dann eigentlich gemerkt hat, dass es in Westeuropa, speziell in Deutschland, nur darum geht, diese Menschen möglichst weit wegzuhalten, den hatten wir ja dann auch im Herbst, Winter 2012, 2013. Das, was ich immer als Roma-Herbst bezeichne, da gab es dann nämlich, oh Gott, einen sprunghaften Anstieg der Asylanträge von aus Serbien, Mazedonien, Montenegro, und das waren hauptsächlich Roma. Ich war damals auch noch Volontär und hab mir dann unter anderem mit Leuten in Unna, in einer Notunterkunft mich unterhalten, dann hast du halt deren Schicksale gehört gekriegt. Und dann musst du dich schon fragen, ist das nicht tatsächlich ein echter Asyl- und Fluchtgrund? Wenn dir dann Leute erzählen, also erstmal bin ich von der serbischen Armee in den Dienst gepresst worden, dann haben mir meine albanischen Nachbarn das Haus abgebrannt, dann bin ich nach Belgrad gekommen, dort können meine Kinder nicht zur Schule, mit der Begründung, sie stinken, ja, wie sollen sie nicht stinken, ich lebe verdammt nochmal auf einer Müllkippe und muss von der irgendwie leben, ja, oder so ähnlich, also als ich mit Lidia Mirkovic, als ich da unterwegs war, die hat mir von einem Mann erzählt, der wurde halt irgendwie, die hatte die Belgrader Polizei auf dem Kicker und der hat in Belleville gewohnt und irgendwann haben ihn zwei Bullen dazu gezwungen, in eine offene Stromleitung zu greifen. Ja, der hatte Verbrennungen zweiten Grades und hat mit Mühe und Not überlebt. Der hat dann irgendwie auch versucht zu fliehen. Also wenn das alles keine Asylgründe sind, dann weiß ich auch nicht. Aber ich meine, das Geile war ja, es war ja, wenn man sich einfach mal klar macht, um wie viele Leute es ging, 13.000 waren das in ein paar Monaten, ja. Und was da für ein Aufwand damals betrieben wurde vom deutschen Staat, da wurde Serbien und Mazedonien mit dem Ende der Visafreiheit gedroht. Die haben dann an den Grenzen irgendwie die Vorgabe gegeben, wenn ihr Roma erwischt im Bus, dann guckt, dass ihr aussteigt, beziehungsweise lasst sie nicht weiterreisen. Und das ging um 13.000 Leute, von denen die meisten, zumindest die meisten Beobachter, wahrscheinlich noch nicht mal wirklich die Absicht hatten, dauerhaft in Deutschland zu bleiben, sondern denen ging es darum, dass sie den Winter irgendwie überleben.
Ja, genau, also viele, also die Frage kommt ja oft, also die wissen, dass sie kein Asyl bekommen, warum kommen sie? Sie kommen, um nicht zu erfrieren im Winter. Viele kommen, um im Winter nicht zu erfrieren. Das ist so banal, ist es. Die wissen auch, dass sie dann zurückgeschickt werden. Dass Deutschland dann die Westbalkanstaaten sicheren Herkunftsstaaten ernannt hat, hatte aber auch andere Auswirkungen in der Region. Ich meine, klar, die offensichtlichste Auswirkung ist, dass Roma aus Südosteuropa keine Chance auf Asyl haben. Das ist klar. Aber auch diejenigen, die überhaupt nicht planen, den westlichen Balkan zu verlassen, auch für die hatte diese Gesetzesänderung unangenehme Konsequenzen. Also durch die Erklärung, es handelt sich um sichere Herkunftsstaaten, hat die Diskriminierung von Roma und der Antiziganismus in der Region sich weiterhin verschärft. Weil, was die nämlich gesagt haben, ist, okay, pass mal auf, wenn ihr eure Roma hier nicht haltet, wenn die bei uns Asylanträge stellen, dann nehmen wir die Visaliberalisierung zurück. Dann darf keiner von euren Staatsbürgern mehr nach Deutschland. Hey, also ich glaube, was Besseres zu machen, um eine antiziganistische Stimmung zu erzeugen, als, okay, pass auf, die sind schuld daran, dass ihr vielleicht bald nicht mehr nach Deutschland könnt, kannst du eigentlich nicht machen.
Ganz genau, ja.
Und ich kann mich erinnern, also ich weiß nicht, ob die noch haben, aber in jedem Flughafen, in jedem Grenzübergang stand da so, was von Laschen die Asylanten, ja, Lügenasylanten.
Genau, das war das Stichwort, ja. Mhm.
Ja, die bitte nicht das Land verlassen sollen. Das hat dann halt dazu geführt. Ich meine, es gibt diese Visafreiheit und das sind Staatsbürger Serbiens, Bosnien-Herzegowinas, welchen Landes auch immer. Und die haben das Recht, 3 Monate zu kommen. Und selbst diejenigen, die überhaupt gar keinen Asylantrag stellen, werden teilweise nicht rausgelassen. Und das Schärfste war Mazedonien, die dann in den Pässen irgendwie noch mit eingetragen haben manchmal, ob es sich um Roma handelt oder nicht. Mhm. So die Zählung quasi, die Salvini neulich gefordert hat. Also das sind konkrete Auswirkungen davon, dass die Westbalkanländer zu sicheren Herkunftsstaaten ernannt wurden. Also nicht nur, dass die Leute kein Asyl mehr in Deutschland bekommen, nein, die Diskriminierung vor Ort hat sich krass verstärkt dadurch. Das ist halt die andere Seite, über die nicht so viel geredet wird. Und Racial Profiling an der Grenze, das ist halt eben ganz normal, das war früher nicht so.
Ja, da wurden halt die Roma sozusagen in Geiselhaft genommen. Ich meine, der Diskurs in Serbien und in Mazedonien war ja dann auch noch so nach dem Motto, die beschädigen das Ansehen unserer Nation, ja.
In Rumänien geben sie sich ja immer Mühe zu erklären, dass sie keine Roma sind. Das ist denen doch immer ganz wichtig.
Das Allerschärfste finde ich ja, wir reden hier so selbstverständlich von Roma und der Armut, der Verbindung von Roma und Armut. Ich meine, wir könnten eine eigene Sendung darüber machen, warum vieles, was hier irgendwie als Kultur der Roma auch noch verkauft wird und romantisiert wird, de facto einfach Armutsphänomene sind. Wer dazu was lesen will, ein durchaus wütendes Buch. Ich empfehle Arme Roma, böse Zigeuner von Norbert Mappes-Niedig. Worauf ich aber hinaus will, ist doch ein Phänomen auch hier im Westen. Ich berichte ja hier jetzt öfter, wir hatten es ja in Frankfurt, auch hier tauchen ja dann immer wieder informelle Siedlungen sozusagen auf, wenn auch im vielen kleineren Ausmaß, ne, dass irgendwo Hüttenquartiere entstehen von Roma, vor allen Dingen aus Rumänien, die hierher kommen. Und darüber habe ich Kontakt natürlich auch zu so Vereinen wie dem Förderverein der Roma hier in Frankfurt. Und dann lernst du natürlich Roma kennen, die als Anwälte arbeiten, als Sekretärin, sonst irgendetwas. Und das Allerlustigste ist, was sie dir alle erzählen und was du auch aus der Alltagserfahrung erzählen kannst, sobald die Leute irgendwie erfolgreich sind und ankommen in der Gesellschaft, sind sie auf einmal gar keine Roma mehr. Dann sind sie nämlich auf einmal Rumänen oder sonst irgendetwas, ne? Weil irgendwie das Bild von einem Roma, der es schafft, irgendwie einen angesehenen Beruf auszuüben und nicht irgendwie als Müllsammler zu leben, das ist auch im Westen, passt das irgendwie nicht ganz hinein.
Und ein Punkt, den ich noch erwähnen wollte, und der ist mir persönlich sehr wichtig, das ist der Umgang in Deutschland mit Roma, vor allem mit Roma, die aus Südosteuropa kommen. Das, was ich beeindruckend finde in Deutschland, ist, dass man den sehr richtigen Schritt getan hat, 91 zu sagen, wir möchten wieder jüdisches Leben in Deutschland haben und dass man es jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetunion ermöglicht hat, nach Deutschland zu kommen, um in Deutschland jüdisches Leben wieder möglich zu machen. Das war richtig und das war wichtig. Aber wenn es um Sinti und Roma geht, da würde kein Mensch auf die Idee kommen, das zu tun. Und dass Sinti und Roma zu den Opfergruppen des Nationalsozialismus gehörten, dass die systematisch vernichtet wurden, dass es einen Grund gibt dafür, dass heute in Deutschland nicht mehr so viele Sinti und Roma leben, das ist medial, ist es nicht präsent, das ist auch kein Thema. Also darüber spricht niemand. Und es wird auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, nun, dass viele Roma in Osteuropa so leben müssen, wie sie leben müssen. Gut, das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter, aber einfach zu sagen, dass sich aus der deutschen Geschichte eine gewisse Verantwortung auch für Sinti und Roma ableiten sollte, das ist überhaupt nicht präsent in den meisten Köpfen.
Ach du, weißt du, ich meine, dieser Staat, also die Bundesrepublik Deutschland hat auch erst 1982 anerkannt, dass es einen Völkermord an Sinti und Roma in Deutschland gab. Poraimos, das ist das, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, denn Romanes kann ich nicht. Das ist sozusagen das Äquivalent zu Shoah. Sagen wir es nochmal, im Zweiten Weltkrieg wurden von deutscher Seite konservativsten Schätzungen nach 220.000 Roma vernichtet. Realistischer ist so etwas wie 500.000. Und bei einer Gesamtbevölkerung in Europa, die deutlich kleiner war als heute, ne? Also das war ein gutes Viertel bis Drittel der Roma-Bevölkerung Europas, die damals vernichtet wurde. Ja, und die Verantwortung dafür hat man sich dann, derer scheint man sich jetzt mit sozusagen entledigt zu haben, indem man ein Denkmal in Berlin gebaut hat.
Den Toten gedenkt man, die Lebenden schickt man zurück nach Serbien ins Ghetto oder auf irgendwelche verseuchten Böden.
Und nur mal zu sagen, wenn Leute sagen, irgendwie wir hätten irgendwie den Nationalsozialismus und seine Grundlagen irgendwie in Deutschland aufgearbeitet, man muss sich einfach mal klar machen, welche Vorstellungen über Roma nicht nur falsch sind, sondern einfach nachwirken. Nach allem, was man diesem Volk sozusagen von deutscher Seite angetan hat, ist doch heute noch überall die Vorstellung verbreitet, dass ein Volk, das nicht sesshaft sein kann, im Prinzip nicht viel anders als das, was man über Juden gesagt hat. Aber gut, kommen wir mal auf diese Vorstellung vom Nomadentum der Roma zu sprechen. Christo, ich habe ein letztes Mal, würde ich mir gerne Lidia Mirkovic anhören.
Also es gibt ja die Vorstellung, dass Zigeuner Nomaden sind. Ne? So diese romantische Vorstellung, man hat irgendwie einen Planwagen, wenn du auf Gemälde aus verschiedenen Jahrhunderten guckst, man hatte aus irgendeinem Grund eine grüne Plane, die Leute sitzen irgendwo auf der Heide beim romantischen Feuer und tanzen, singen oder was auch immer. Also es ist nicht ganz von der Erscheinung her ist es sicherlich nicht falsch, dass man besonders noch vor 50 Jahren sehr viele umherziehende Roma und Sinti und Manusch und Calais in allen Teilen Europas, aber auch über Europa hinaus. Also das darf man nicht vergessen. Es gibt unheimlich viele Zigeuner in Lateinamerika und in Asien. Also man hat in all diesen Teilen der Welt trifft man auch dieses Phänomen. Die Frage ist aber nur, ob das tatsächlich nomadisierende Zigeuner sind oder ob das Leute sind, denen nicht erlaubt worden ist, sesshaft zu werden. Also im Gegensatz zu den Juden, denen im Mittelalter das Betreten der Städte erlaubt worden ist, wo sie bestimmte Berufe aussuchen konnten und damit auch ein Teil der Gemeinschaft werden konnten, also wie auch immer, jetzt eingebunden. Also, ne, wir kennen ja die verschiedenen Verfolgungs-, nicht Epidemien, Verfolgungswellen, die gegen uns stattgefunden haben. Aber wir waren trotzdem irgendwie eingebunden in das gesellschaftliche Geschehen. Bei den Zigeunern war es immer anders. Denen war sogar das Betreten der Städte verboten, wo sie teilweise in verschiedenen Jahrhunderten, in verschiedenen Ländern mit der Todesstrafe geahndet wurden, wenn sie die Städte betreten hätten. Das hieß, dass sie gezwungen waren, außerhalb dieser Gemeinschaften irgendeine Form von Einkommen zu finden, die häufig in diesen traditionellen Berufen, die wir noch vor 50 Jahren kennengelernt haben, wie Kesselflicker, Korbmacher, wie heißen die, die aus Holz, diese also Holz arbeiten. In Rumänien gibt es immer noch Zinngießer. Profession zu ergreifen, die mit diesem Umherziehen verbunden werden konnten. Wobei ich dieses Umherziehen immer als Zwangsnormalisierung bezeichnen würde und nicht unbedingt als Teil der Kultur oder der Tradition, die aus Indien mitgebracht worden ist.
Also, das ist ein Klischee und man könnte das noch weitergehen. Man könnte ja mal darüber reden, dass Roma in Rumänien bis Mitte des letzten Jahrhunderts als Sklaven gehalten wurden. In einem System, das dem in Nordamerika, zumindest was die rechtliche Stellung angeht, nicht unähnlich war, auch wenn es ein bisschen anders funktioniert hat. Bevor wir jetzt zu weit abschweifen, das war irgendwie, habe ich das Gefühl, zumindest mich hat diese Sendung gerade sehr wütend gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, natürlich. Und ich zum Abschluss möchte ich noch ein paar Zahlen nennen, weil das Problem ist ja Antiziganismus in Deutschland. Es wird schlimmer. Es wird jedes Jahr schlimmer. Wenn wir uns die Zahlen anschauen aus die enthemmte Mitte, autoritäre und rechtsextreme Einstellung in Deutschland, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Antiziganismus, dann hatten wir 2011 haben 27,7%, also knapp jeder Vierte hat gesagt, Sinti und Roma sollten aus den Innenstädten verbannt werden. 2006 hat schon jeder Zweite gesagt, Sinti und Roma sollten aus den Innenstädten verbannt werden. Ich glaube, wenn du 2018 dranhängst, wird sich das eher erhöhen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, also wenn du Antiziganismus jetzt stellst, neben Rassismus, antimuslimischer Rassismus, wie man es nennen möchte, neben Antisemitismus, Roma kommen einfach immer am schlechtesten weg. Also sie sind wirklich die Prügelknaben, auf die man sich einigen kann. Und noch nach Parteien geordnet, vielleicht noch eine Zahl. Ich hätte Probleme damit, wenn Sinti und Roma sich in meiner Gegend aufhalten. 84,8% der AfD-Wähler sagen ja.
Überraschung. Also, eine Sendung über ein ungeliebtes Volk. Und wir würden ja gerne eine positive Zukunftsprognose geben, aber ehrlich gesagt, das sieht nicht so aus. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen und ich persönlich kann auch nicht mehr. Ist lustig, dass wir ziemlich viel über Deutschland gesprochen haben, obwohl wir eigentlich auf dem Balla-Balla-Balkan waren. Naja.
Stimmt.
Naja, Christo, lassen wir es erstmal dabei und deshalb sage ich Lakonoc, Christo.
Lakonoc.
Und das war Episode Nummer 17 von Neues vom Balla Balla Balkan. Ist euch eigentlich klar, dass wir inzwischen schon seit 2 Jahren auf Sendung sind? Wie dem auch sei. Auch nach 2 Jahren würden wir uns über neue Bewertungen bei iTunes freuen, denn das erhöht unsere Sichtbarkeit. Und auch wenn diese Fußball-WM deutlich dazu beigetragen hat, dass wir mehr Zuhörer haben als vorher, ein bisschen Werbung können wir immer gebrauchen. Diese Folge erschien jetzt nach einer etwas längeren Sommerpause. Wir hoffen, die nächste etwas früher an den Start zu bekommen. Ja, und momentan ist ja besonders lustig auf dem Balkan. Da wird fleißig mit Grenzen gespielt und möglicherweise ist das auch das Thema der nächsten Sendung. Ihr werdet es früh genug erfahren und bis dahin, passt auf euch auf und ciao!